ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Edo, das heutige Tokio, am 29. März 1691. Diesen Tag wird Engelbert Kämpfer nie vergessen. Kurios und keineswegs ungefährlich verlaufen die kommenden Stunden. Kämpfer, ein Arzt aus Deutschland, darf seinen niederländischen Vorgesetzten in den Palast des Shoguns begleiten, des mächtigsten Mannes Japans. Wie jeden Frühling müssen die niederländischen Handelsvertreter dem obersten Militärherrscher des Inselreiches huldigen. Kämpfer wartet angespannt im Vorraum. Jedes Geräusch könnte das Zeichen zum Eintritt sein. Zunächst wird sein Vorgesetzter hereingerufen, was Kämpfer genau beobachtet.
Kaum, dass er hineingetreten sein mochte, gab eine überlaute Stimme mit »Hollander Kapitän« das Zeichen, dass er sich nähern und seine Ehrerbietung ablegen sollte, worauf er zwischen dem Orte, wo die Geschenke nach der Ordnung lagen, und dem hohen Sitzplatze der kaiserlichen Majestät, soweit man ihm es anwies, auf Händen und Füßen herbeikroch, das Haupt auf dem Knie liegend bis zum Boden neigte und sich ganz stillschweigend ebenso und wie ein Krebs wiederum kriechend zurückzog.
Es ist eine Unterwerfung und jede Neugier streng untersagt. Ein Blick zum Shogun könnte eine diplomatische Krise auslösen. Dann soll auch Kämpfer eintreten. Shogun Tokugawa Tsunayoshi, der fünfte Herrscher der Tokugawa-Dynastie, will diesen Rothaarigen ebenfalls sehen, wie man Europäer im Japan jener Zeit nennt. Doch der Shogun verlangt Auskünfte und prüft die Fremden 2 Stunden lang mit Fragen zur Geographie und Medizin in Europa. Sie selbst dürfen keine Fragen stellen. Das wäre ein Affront sondergleichen. Im schlimmsten Falle verlören die Niederländer ihre Handelsniederlassung. Dabei kann Kämpfer seinen Wissensdrang kaum mehr unterdrücken.
Bald mussten wir nämlich aufstehen und hin und her spazieren, uns einander komplimentieren, dann tanzen, springen, einen Betrunkenen darstellen, japanisch stammeln, malen, holländisch und deutsch lesen und singen, die Mäntel bald um und wieder wegtun und dergleichen. Ich für meinen Teile stimmte hierbei eine deutsche Liebesarie an.
Ende des 17. Jahrhunderts ist Japan ein abgeschlossenes Land. Bereits seit 6 Jahrzehnten, seit den 1630er Jahren, darf kein Ausländer das Inselreich unerlaubt betreten. Wer es doch tut, gilt als Spion und kann mit Hinrichtung bestraft werden. Nur den Niederländern ist als einzigen Europäern der Handel erlaubt. Aber auch sie dürfen sich nicht frei bewegen. Diese Zeit der Abschließung Japans, Sakoku genannt, wird mehr als 2 Jahrhunderte andauern und erst 1853 enden, unter äußerem Zwang durch eine dann noch ganz junge Macht im Pazifik, die USA. Doch so lange bleibt das ferne Inselreich für Europäer vor allem eines: rätselhaft und voller Mythen. Nur einem Europäer gelingt es in dieser Epoche, heimlich Informationen über das Land zu sammeln. Während seines 2-jährigen Aufenthaltes erstellt Engelbert Kämpfer unter Lebensgefahr umfangreiche Aufzeichnungen. Es ist wertvolles, in Europa begehrtes Wissen. Mit seinem Werk beschäftigt sich seit langem Detlef Haberland, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Oldenburg.
Kämpfer war ein gelehrter, wissensdurstiger Mensch, der sich in einer ganzen Reihe von Disziplinen mehr oder weniger qualifiziert hat. Er war aber mit Naturwissenschaft, Medizin, Pharmazie, mit all diesen Dingen war er bestens vertraut und war praktisch ein moderner Gelehrter in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Geboren wird Engelbert Kämpfer im Jahr 1651 in der kleinen Handelsstadt Lemgo im Fürstentum Lippe im heutigen Nordrhein-Westfalen. Seine Familie ist nicht besonders wohlhabend. Der Vater arbeitet als Pfarrer an der Kirche St. Nikolai. Er liest nicht nur die Bibel, sondern auch Reiseberichte. Es ist eine schwere Zeit. Der 30-jährige Krieg liegt erst ein paar Jahre zurück. Viele deutsche Regionen sind entvölkert, die Wirtschaft leidet, das Land besteht aus vielen weitgehend unabhängigen Territorien. Kaum irgendwo grassiert der Hexenwahn so furchtbar wie in Kämpfers Heimatstadt. Doch der Pfarrerssohn hängt keinem Aberglauben an. Er erweist sich als fleißig, gesellig, weltoffen. Als 15-Jähriger verlässt er seine Heimat und besucht höhere Schulen in Lüneburg, Lübeck und Danzig. Im Studium befasst er sich mit Medizin, Philosophie und Naturkunde. Es gibt kaum etwas, für das er sich nicht interessiert. Detlef Haberland.
Was einhellig über ihn geschrieben wurde, war, dass er eine ausgesprochen geschmeidige und zierliche Person war. Zierlich heißt, dass er sich in die jeweilige Gegebenheit einfügen konnte, dass er mitmachen konnte, dass er freundlich war, zugewandt, höflich und vor allen Dingen auch geistig sehr beweglich.
Aber Kämpfer verliert viel Zeit. Erst mit 30 Jahren beendet er sein Studium in Königsberg. In dem Alter stehen andere Zeitgenossen längst fest im Beruf. Er träumt von einer wissenschaftlichen Laufbahn, von einer gut dotierten Stelle an einer Universität. Aber für eine Promotion fehlen die Mittel. Kämpfer hat nur eine Chance. Er muss hinaus in die Welt und Wissen sammeln. Informationen über fremde Länder, Güter und Märkte sind in dieser Frühphase der Globalisierung heiß begehrt, an den Höfen wie bei Handelsunternehmen. Vorerst schlägt er sich jedoch als Hauslehrer durch, bis ihn ein Bruder, der an der Universität von Uppsala arbeitet, nach Schweden lotst. Dort erhält er dank seiner Offenheit seine erste Stelle. Er darf als Sekretär eine schwedische Gesandtschaft nach Persien begleiten. Dem Gelehrten Olof Rydbeck schildert er seine Pläne.
Von Persien werde ich mich sodann nach Indien und China begeben, wenn es meine persönliche Situation zulassen wird. Widrigenfalls auf anderem Wege nach Bagdad und von hier aus durch Palästina nach Jerusalem.
Japan stand überhaupt nicht auf dem Programm, sondern er hat sich eigentlich China vorgestellt als Reiseziel, weil damals China unter dem Kaiser Kangxi extrem offen war für alle Europäer, die dort leben und forschen wollten. Und diese Forschungen wollte Kämpfer durchführen, was auch immer er da jetzt erforschen wollte, und mit einem großen Sack voll Informationen wieder nach Europa zurückkehren, das schriftlich verfestigen und damit eine akademische Karriere sich eröffnen.
Nicht Fernweh oder Reiselust treiben ihn an. Kämpfer will als Forscher reüssieren und ist bereit dafür, sein Leben zu riskieren. Viele Reisende wurden entführt, ausgeraubt, massakriert. 1683 macht sich die Gesandtschaft mit Kämpfer auf die Reise. Es geht über St. Petersburg und das Kaspische Meer nach Persien. 4 Jahre lang bleibt er in Vorderasien, malt die Ruinen von Persepolis, beschreibt die Dattelernte und erkundet eine alte Zeichenschrift, für die er einen neuen, anschaulichen Namen findet. Er nennt sie Keilschrift. Der Begriff setzt sich in der Wissenschaft durch. Dann orientiert sich Kämpfer um. 1685 verlässt er die schwedische Gesandtschaft und heuert bei den mächtigen Niederländern an. Er dient fortan als Arzt der globalen Vereinigten Ostindien-Kompanie, kurz VOC. Diese transportiert nicht nur Waren, sondern baut ein weltumspannendes, militärisch abgesichertes Handelsnetz auf und wird somit zu einem frühen Akteur der Globalisierung. China bleibt ein Wunschtraum. Denn sein neuer Arbeitgeber hat im Reich der Mitte gar keine Niederlassung. Dafür ergibt sich ein anderes, kaum weniger verlockendes Ziel: das Archipel Indonesien. Im Oktober 1689 erreicht Kämpfer mit einem Schiff Batavia, den Hauptstützpunkt der Niederländer auf der Insel Java. Dort erfährt er von einer offenen Stelle auf einem weltfernen Handelsposten. Die Niederlande suchen einen Gesandtschaftsarzt für ihre Niederlassung vor Nagasaki, Japan. Über das Inselreich weiß Kämpfer fast nichts. Es war nie sein Ziel. Mit Freunden schmiedet er einen Plan, welche Pionierarbeit er dort leisten könnte. Denn sein ursprüngliches Ziel verfolgt er unverdrossen. Kämpfer will als Wissenschaftler glänzen. Detlef Haberland.
Und da kam die Idee auf, Kämpfer könnte doch die Pflanzen Japans für die VOC beschreiben. Das war immer ein großes Interesse, dass Pflanzen, die man als pharmazeutische Mittel gebrauchen konnte, irgendwo katalogisiert wurden und verbreitet wurden. Und in dieser Funktion ist er dann eben nach Japan gekommen.
Mitte 1690 segelt Kämpfer auf einem Dreimaster durchs Gelbe Meer gegen Japan. Im Gepäck hat er alte Diensttagebücher der Kompanie und ein japanisches Wörterbuch, das einst von Jesuiten erstellt wurde. Jede freie Minute nutzt er zur Vorbereitung, bis ein gewaltiger Sturm aufzieht.
Den 29. August. Der Wind war während der Nacht ein wütender, heftiger Sturm geworden. Die Bewegung des Schiffs war daher unerträglich und man konnte schlechterdings nicht mehr aufrecht sich halten.
Endlich lässt der Sturm nach. Und am 25. September 1690 trifft das Schiff glücklich im Hafen von Nagasaki ein. Dort heißt es allerdings, niemand darf an Land gehen. Für Kämpfer ist das vermutlich eine böse Überraschung. Doch Japan hat sich schon seit Jahrzehnten abgeschottet. Der niederländische Handelsposten selbst befindet sich auf einer künstlichen Insel namens Dejima, die so groß wie zwei Fußballfelder ist. Nur hin und wieder dürfen einzelne Ausländer zum Einkaufen oder für Behördengänge das Festland betreten, aber stets streng bewacht. Seit 1633 schottet das Militärregime Japan von der Außenwelt ab. Zur Sicherung seiner Macht und zur Kontrolle des Schiffsverkehrs. Ein blühender Überseehandel, so fürchten die Shogune, könnte die regionalen Fürsten stärken. Zugleich misstrauen sie christlichen Missionaren, deren Anhänger bereits einen Aufstand wagten. Portugiesen und Spanier wurden verbannt. Nur die Niederländer dürfen bleiben, weil sie das Regime damals stützten. Doch selbst ihre Schiffe werden streng kontrolliert, bei Ankunft wie bei Abfahrt. Es ist eine Situation zum Verzweifeln. Wie soll Kämpfer ein Land erkunden, das ihm jeden freien Schritt verwehrt? Wie kann er Materialien sammeln, wenn schon ein einziger Fehltritt tödlich enden könnte? War seine Wahl, nach Japan zu gehen, ein Irrtum? Hat er sich damit vollends um seine Zukunft gebracht? Dabei wirken viele Japaner auf ihn beherzt und klug. Kämpfer besinnt sich auf das, was er am besten kann. Er passt sich den Gegebenheiten geschickt an.
Da wir Holländer aber nur Kaufleute sind, welche in Japan den untersten und verächtlichsten Rang haben, da wir überdem unter ihnen als verdächtige Gäste angesehen werden und beständig in Verhaft leben, so muss man notwendig sein ganzes Betragen so einrichten, dass man den Stolz und den Eigennutz der Japaner schmeichelt und befriedigt. Ihren Wünschen sich gefällig und zuvorkommend bezeugt, wenn man diese so stolze Menschenart sich verbindlich machen und etwas von ihr erhalten will. Diese Mittel habe ich angewandt und dadurch die Vertraulichkeit unserer Vorgesetzten und Dolmetscher mir erworben.
Und er hatte das Glück, einen jungen Übersetzer zu bekommen, Imamura Genemon, der aus einer Übersetzerfamilie stammte und der sich mit ihm eigentlich anfreundete. Diese Übersetzer waren zugleich Spione. Sie sollten die Holländer auch überwachen. Das hat nun dieser Imamura Genemon nicht so gemacht, wie er das eigentlich hätte machen sollen, sondern er hat Kämpfer selber auf dessen Fragen hin Informationsmaterial, also Bücher, zukommen lassen. Das war hoch verboten und hätte, ja, zu schlimmsten Strafen führen können.
Im Gegenzug zahlt Engelbert Kämpfer dem 24-jährigen Dolmetscher nicht nur ein gutes Honorar, sondern unterrichtet ihn auch in Mathematik, Sternenkunde, Anatomie und Niederländisch. Täglich besucht der Japaner den Deutschen. Jede freie Minute verbringt Kämpfer in seinem Studierzimmer. Er schreibt, zeichnet und forscht wie im Rausch. Dabei erfasst er mehr als 500 Pflanzenarten, beschreibt als allererster Europäer überhaupt den Ginkgo-Baum und beschäftigt sich darüber hinaus ausführlich mit den Wirkungen des japanischen Tees. Außerhalb der kleinen Insel Dejima darf er sich zwar weiterhin nicht frei bewegen, aber sein Übersetzer bringt ihm Pflanzen mit, die Kämpfer in einem Herbarium sammelt und beschreibt. Damit prägt er unser Bild vom Tee als Heil- und Genussmittel, noch bevor die Blätter in großen Massen in Europa importiert werden. Plötzlich öffnet sich für Kämpfer doch ein Tor ins verbotene Land. Und dort darf er nun unter Aufsicht sogar Pflanzen sammeln. Jeden Frühling muss eine Delegation in die Hauptstadt Edo reisen, um dem Shogun ihre Aufwartung zu machen. Es ist ein Ritual der Unterwerfung. Als Arzt darf Kämpfer gleich zweimal mitreisen, 1691 und 1692. Die Reise führt ihn 1300 Kilometer weit im Sattel durch Japan. Doch die Niederländer sind nie allein. Bewacher, Dolmetscher und Begleiter lassen die Karawane nie aus den Augen. Jede Etappe ist perfekt organisiert.
Wir wurden von einer Schar unserer anderen Dolmetscher, Köche, Wasserträger, Schneider und vormals gewesenen Diener, auch anderer vornehmer bedienten Söhnen, Enkeln und Verwandten begleitet, welche alle von unserem Residenten einen Ichebu zum Abschied erwarteten, eben als ob die Holländer Geld schwitzten.
Selbst jetzt lässt Kämpfer sich nicht vom Forschen abhalten. Die Verlockung ist zu groß, obwohl er damit seinen Kopf riskiert. In einer Schachtel hält er einen Kompass versteckt, der wie ein Schreibzeug wirkt und daher keinen Verdacht erregt. Am Hof in Edo, dem heutigen Tokio, beobachtet er aufmerksam jedes Detail. Dass gerade ein neugieriger Shogun herrscht, ahnt er wohl nicht. Üblicherweise müssen die Ausländer schweigend ihre Huldigung darbieten. Dieser Herrscher jedoch stellt Fragen und Forderungen. Wie in der Eingangsszene beschrieben, muss Kämpfer tanzen, einen Betrunkenen spielen und Gedichte vortragen. Er selbst schreibt später missmutig von Affenpossen. Im Herbst 1692 endet Kämpfers Zeit in Japan. Er verstaut seine Koffer und seinen einzigartigen Wissensschatz an Bord des Schiffes Pampus. So viel hat er gesammelt über Pflanzen, Geographie und Geschichte, über die Staatsverfassung, Medizin und auch über die Mythologie. Kurz vor Abreise, am 30. Oktober, findet eine letzte Inspektion durch die Japaner statt. Alles steht noch einmal auf dem Spiel.
Hätte man erfahren, dass Kämpfer eine ganze Kiste mit Material herausgeschmuggelt hat, das hätte de facto schon drakonische Strafen nach sich gezogen und sein Dolmetscher wäre natürlich auch dran gewesen, denn es war ganz klar, Kämpfer hatte durch Imamura Genemon eine ganze Reihe von japanischen Blockbüchern bekommen, die heute noch im Britischen Museum sind. Also das war schon klar, dass er das, was er da hatte, nicht ohne Mithilfe bekommen hat. Und das hätte de facto zur Todesstrafe geführt.
Wo er seine Manuskripte versteckt, bleibt sein Geheimnis. Kämpfer reist zurück nach Europa und legt 1694 in den Niederlanden, dem damaligen Mekka der Wissenschaften, seine Doktorarbeit vor. Es geht um die japanische Medizin. Als einer der ersten Europäer überhaupt schreibt Kämpfer systematisch über die Kunst der Akupunktur.
Aus Gold und Silber stellt das tüchtige Handwerk vollendet geformte Nadeln her, die sich durch Genauigkeit der Arbeit auszeichnen. Sie gehören zu den Schätzen, die selbst der höchste Adel dieser kapselnliebenden Nation nahe dem Herzen bei sich zu tragen pflegt. Die Anwendung der beiden Heilverfahren ist so schwierig, dass alle, die Erfahrung der zu punktierenden oder zu brennenden Punkte des Körpers haben, als Künstler eines einzigartigen Berufes anzusehen sind.
Seine Reise war ein Erfolg. So viele Neuigkeiten hat Kämpfer über das ferne, abgeschottete Japan beschafft. Aber eine Stelle an einer angesehenen Universität oder Bibliothek bleibt ihm trotzdem verwehrt. All die Risiken, die er auf sich genommen hatte, zahlen sich nicht aus. Und so muss er tun, was er nie wollte. Mit Anfang 40 lässt sich Kämpfer als Landarzt in seiner Heimat nieder und bekommt auch noch eine Stelle als Leibmedikus des Grafen zu Lippe aufgedrückt. Die Stelle ist eine Plage. Sie raubt ihm Zeit und Kraft für weitere Publikationen. Könnte er nur all seine Manuskripte veröffentlichen, er wäre bald ein berühmter Forscher. Dann scheint eine Lösung nahe. Der bald 50-jährige Kämpfer heiratet eine 16-jährige Frau aus reicher Familie. Die Mitgift ist groß, aber die Ehe erweist sich als Hölle. Für Kämpfer, aber sicher auch für seine junge Frau. Erst mit über 60 Jahren bringt er sein erstes großes Werk heraus. Amenitates Exoticae, ein 900 Seiten umfassendes Buch. Nie zuvor hat ein Autor so viele japanische Pflanzen aus eigener Anschauung beschrieben und dabei auch noch so präzise.
Damit erhoffte er sich einen Zutritt zur akademischen Welt. Das ist die große Tragik dieses Lebens, das hat nicht geklappt.
4 Jahre später, am 2. November 1716, stirbt Kämpfer mit 65 Jahren auf dem väterlichen Steinhof im Dorf Lime bei Lemgo. Immerhin, sein Werk überlebt ihn. Der britische Naturforscher Sir Hans Sloane erwirbt den Nachlass von rund 4000 Seiten Manuskripten und Zeichnungen in allen Formaten. Sloanes Sammlungen bilden später ein Fundament des British Museum. Und 1727, gut ein Jahrzehnt nach Kämpfers Tod, erscheint in London Kämpfers Hauptwerk History of Japan, die Geschichte Japans. Dieses Buch prägt in Europa das Bild des Inselreichs bis weit ins 19. Jahrhundert.
Dirk Liesemer über den Japanfahrer Engelbert Kämpfer. Wenn Sie hören wollen, wie es in Japan weiterging, empfehlen wir Asien und der Westen, Japans Öffnung zum Westen, im Podcast Alles Geschichte. Zu finden in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's auch in den Shownotes.